Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Mit dieser Aussage von Johannes dem Täufer begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am Karfreitag. Der Johannes hat das gesagt, als er am Jordan in Israel am Taufen war. Seine Täuflinge waren Juden, die sich entschieden haben, wieder neu den Bund mit Gott einzugehen und wieder neu ihr Leben auf Gott auszurichten. Der Johannes ist so bekannt worden, dass viele gedacht haben, er sei vielleicht der Messias, der versprochene Retter, der Israel wird befreien. Aber der Johannes hat klar gesagt, nein, ich bin der nicht. Nach mir kommt einer, der grösser ist. Und der ist der Messias. Und mit dieser Aussage, seht, das ist das Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Mit dieser Aussage tut er, ziemlich gut versteckt, muss man sagen, dass dieser Jesus dort der Messias ist. Begriffen haben es in diesem Augenblick nur die wenigsten. Heute ist Freitag und wir feiern Gottesdienst. Wir feiern am Karfreitag, dass eben jener Zimmermannssohn aus Nazareth in Jerusalem gestorben ist. Jesus ist verurteilt worden durch Pontius Pilatus und gemäss römischer Sitte an ein Kreuz genagelt worden. Dort hat man ihn hangen bis zum Tod. Heute tun wir uns daran erinnern, was damals passiert ist. Wenn wir auf den Tod von Jesus schauen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Tod nichts Spezielles wäre ohne den Ostersonntag. Unter dem Pilatus sind gegen die 6'000 Juden gekreuzigt worden. Aber nur einer von denen ist auferstanden. Und das ist Jesus. Und ohne den Ostersonntag wäre der Karfreitag kein Freitag. Aber heute wollen wir nicht auf den Auferstandenen blicken, sondern auf den gekreuzigten Jesus. Wir erinnern uns am Sonntag daran, dass er auferstanden ist. Ich bete mit uns. Wir danken Gott, dürfen wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern. Wir bitten dich um deine Führung und Leitung, bitten dich um offene Herzen. Sprich du zu uns und zeig uns, was du uns heute möchtest sagen. Amen.
Ich lese den Passionsbericht aus dem Markus-Evangelium im 15. Kapitel. Jedes Jahr zum Passafest begnadigte Pilatus einen Gefangenen, den das Volk selbst auswählen durfte. Zu dieser Zeit saß ein Mann namens Barabbas im Gefängnis. Er war zusammen mit einigen anderen festgenommen worden, die während eines Aufstandes einen Mord begangen hatten. Eine große Menschenmenge zog nun vor den Palast von Pilatus und forderte, dass er wie üblich einen Gefangenen freiließ. Pilatus rief ihnen zu: Soll ich euch den König der Juden freigeben? Denn er wusste genau, dass die obersten Priester das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Aber die obersten Priester hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas zu verlangen. Pilatus fragte zurück: Und was soll mit dem Mann geschehen, den ihr den König der Juden nennt? Da riefen sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch die Menge schrie immer lauter: Ans Kreuz mit ihm! Weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand: Der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber, komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: Hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.
Wie kommt der Johannes der Täufer auf die Idee, den Zimmermannssohn aus Nazareth als ein Lamm zu bezeichnen? Es liegt nicht daran, dass es damals ein schmeichelhaftes Kompliment wäre gewesen. Und das ist es ja auch heute nicht. Um die Aussage zu verstehen, muss man in der Bibel einige 100 Seiten zurückblättern. Man muss zurückgehen ins 2. Buch Mose, ganz am Anfang vom Alten Testament. Immer wieder kommt von Universitäten der Vorschlag, man könnte sich doch vom Alten Testament distanzieren. Der Gott im AT ist so ein Furchtbarer, er fordert Völkermord und Blut, das passt nicht zum lieben Jesus. Kommen wir kümmern doch das Alte Testament und fokussieren uns auf die 4 Evangelien und die paar Briefe. Es gibt sogar eine Kantonalkirche in der Schweiz, die sich ganz offiziell von Teilen aus dem Alten Testament distanziert hat. Ich halte das für einen schweren Fehler. Im Alten Testament ist vieles unverständlich. Und auch das, was wir jetzt anschauen werden, kommt einem komisch vor. Doch man muss wissen, im Alten Testament ist vieles wie ein Abbild für etwas aus dem Neuen Testament. Manchmal kann man sagen, im Alten Testament ist veranschaulicht, ganz klar, sichtbar und fühlbar. Die Menschen müssen etwas machen, wo erst aus der Sicht vom Neuen Bund verständlich wird. Und genau um so etwas geht es auch, wenn man verstehen will, warum Jesus als Lamm bezeichnet wird. Wir gehen zurück ins 2. Buch Mose, ins Jahr 1450 ungefähr vor Christus. Zu diesem Augenblick ist Israel ein mächtiges Volk. Sie sind gross an Zahl, aber sie sind nicht frei. Sie sind zu Zeiten von Jakob und Josef nach Ägypten geflohen und sind dort unten geblieben. Die Pharaonen haben sie versklavt und haben sie Städte bauen. Gott hat sich entschieden, sein Volk zu befreien und hat darum den Mose geschickt, damit er sein Volk aus der Sklaverei herausführt. Der Pharao war nicht willens, seine billigen Arbeitskräfte aufzugeben und hat sich geweigert. Er ist sehr lange sehr stur geblieben. Wir lesen den Bericht über mehrere Plagen, die über das Land hergegangen sind und die ganze Kultur und die ganze Ernte und die ganze Wirtschaft in Grund und Boden gestampft haben. 9 Plagen, der Pharao bleibt stur. Und dann wird die 10. Plage angekündigt. Die 10. Plage heisst, dass Gott wird durch Ägypten gehen und in jedem Haus der Erstgeborene wird töten. Der erstgeborene Sohn in jeder Familie und das erstgeborene Tier von jedem Stück Vieh. Das betrifft natürlich auch die Hebräer. Und da doch Gott schafft ihnen einen Ausweg, damit sie, respektive ihre Söhne, vom Todesengel verschont bleiben, sollen die Israeliten ein bestimmtes Fest feiern. Das Fest bekommt den Namen Passa. Im Englischen sagt man dem Passover. Und das trifft sehr gut die hebräische Bedeutung. Denn es heisst wörtlich übersetzt vorübergehen oder vorbeigehen. Man könnte auch übersetzen mit auslassen. An diesem ersten Passa soll jede Familie ein fehlerloses, einjähriges Lamm schlachten. Sie dürfen auswählen, ob es ein Schaf oder ein Geiss sein soll. Sie müssen das schlachten, grillieren und komplett verspeisen. Dabei dürfen sie keinen einzigen Knochen brechen. Das Blut vom Lamm müssen sie auffangen und mit einem Büschel von der Isop-Pflanze an die Türrahmen streichen. Wenn dann der Todesengel in der Nacht kommt und vor der Tür steht, dann macht er eben Passa. Dann geht er vorbei. Bei jedem Haus, wo das Blut an den Türen ist, geht der Engel Gottes vorbei und tötet niemand. Bei dem ersten Passa sterben also die Lämmer stellvertretend für die erstgeborenen Hebräer und für ihr erstgeborenes Vieh. Die Ägypter haben sich wahrscheinlich ein bisschen gewundert ab diesen Hebräer. Es ist ja auch nicht ganz rational, seine Haustüren mit Blut zu beschmieren. Doch am nächsten Morgen dürfte die Trauer in Ägypten gross gewesen sein. Der Pharao ist so entsetzt über das Elend, dass er die Hebräer notlotziert. Und die Ägypter, die schiessen sie regelrecht zum Land aus und geben ihnen noch ganz viel Gold und Schätze mit, damit sie ja nicht zurückkommen. Und so ist das erste Passa das Fest geworden, wo die Juden aus der Sklaverei befreit hat. Nachdem sie von den Ägyptern geflohen sind und durchs Schilfmeer gezogen sind, hat das Volk Israel von Gott ein Gesetz bekommen. Das ist festgehalten im 2. bis im 5. Buch Mose. Und in diesem Gesetz dort heisst es, dass sie jedes Jahr das Passafest sollen feiern sollen. Jahr für Jahr sollen sie miteinander zusammenhocken, ein Lamm schlachten und ungesäuertes Brot essen. Alle Väter werden in die Pflicht genommen, ihren Söhnen beizubringen, was das Fest bedeutet. Nur Israeliten dürfen an diesem Fest teilnehmen. Fremde und Sklaven, die mit ihnen unterwegs sind, werden ausgeschlossen. Ausser, sie lassen sich beschneiden und treten so ins Volk Israel über. Dann gibt es einen Gesetzeszusatz, wo ich nicht weiss, ob der jemals umgesetzt ist worden. Aber es heisst, wer das Passafest missachtet, für gering achtet und darum nicht feiert, der soll mit dem Tod bestraft werden. Das mutet ziemlich heftig an. Und ich weiss nicht, ob sie es umgesetzt haben. Aber es macht klar, dass das Fest für Gott wichtig ist. Die Väter sollen es Söhnen lehren. Und wir sollen es wirklich feiern, weil irgendetwas an diesem Passa eine Bedeutung hat, die nicht vergessen gehen darf. Die Bedeutung entfaltet sich dann erst später im Neuen Testament. Ob die Juden das Passa dann wirklich jedes Jahr gefeiert haben, das sei dahingestellt. Es kommt hin und wieder mal vor, dass es bei besonderen Momenten gefeiert wird. Zum Beispiel, wo der Josua ins Land hineinkommt, unter den Reformen von König Josia oder unter der Zuwendung zu Gott von Israel unter dem König Hiskia. Zur Zeit von Jesus ist das Fest ganz fest etabliert gewesen. Man hat es aber ein bisschen abgeändert. Man hat nämlich Jerusalem zum Zentrum von diesem Fest gemacht. Vorher hat jede Familie für sich daheim das Passa feiern. Zur Zeit von Jesus hat man Passalämmer nur noch im Tempel in Jerusalem geschlachtet. Das heisst, alle Juden, die das Passa feiern wollten, sind Jahr für Jahr nach Jerusalem pilgert, haben entweder ein Lamm mitgebracht oder völlig überteuert eins in Jerusalem gekauft. Heißt von den Leviten noch schlachten, das sind Tempeldiener, und haben es nachher zusammen gegessen. Wir wissen auch aus jüdischen Quellen, dass sich da immer 10 Pilger zusammengeschlossen haben, zusammen ein Lamm gekauft haben und das miteinander gegessen haben. Man kann sich vorstellen, dass das riesige Menschenmengen sind, die zu diesen Zeiten in Jerusalem sind. Da lesen wir auch beim jüdisch-römischen Geschichtsschreiber Josephus einiges drüber. Und darum haben auch die Römer immer so Angst gehabt während Passa. Weil dann sind so viele Leute am Regierungssitz, dass die Möglichkeit für einen Volksaufstand viel grösser ist als sonst. Wahrscheinlich haben sie wegen dem die Idee gehabt, dass man immer an Passa die Gefangenen freilassen könnte. Um die Juden, wenn sie schon alle auf einem Haufen sind, ein bisschen zu besänftigen. Weil rational ist ja das nicht erklärbar, warum alle einmal pro Jahr einen freigelassen werden. Also was ist das für eine Willkürjustiz? Die grosse Menschenmenge, die in Jerusalem ist, um das Fest zu feiern, das ist die Menge, die am Palmsonntag Jesus begrüßt hat. Das sind die, die noch mit Palmweidel als König gefeiert haben, und wo ihre Mäntel am Boden ausbreitet haben, damit der König der Juden einziehen kann in Jerusalem. Es sind aber auch genau die gleichen, die ein paar Tage später seine Kreuzigung gefordert haben. Die Menschenmenge, die kam zum Passa feiern, haben wir vorhin in der Lesung gehört, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gestern ist Gründonnerstag. Und an diesem Abend hat Jesus sich mit seinen Jüngern in Jerusalem in einen Raum zurückgezogen. Er hat mit ihnen dort, sagen Sie mal so, einen Teil vom Passafest gefeiert. Das Lamm ist noch nicht geschlachtet, das wird erst später geschlachtet. Aber das Fest ist so lang gegangen, dass er dort den ersten Teil vom Passafest mit seinen Jüngern zusammen gefeiert hat. Das war der Moment, wo er ihnen die Füße gewaschen hat. Wo er ihnen gesagt hat, wer herrschen will, soll dienen. Wäscht ihr einander die Füße, liebt einander. Bei dem letzten Abendmahl hat er ganz viel zu ihnen gesagt. Im Johannesevangelium sind über 4 Kapitel allein dem zu Nacht gewidmet. Das ganze Kapitel 17, das ich euch heute Nachmittag als Lektüre möchte ans Herz legen, ist ein Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet, kurz bevor Ostern dann seinen Lauf nimmt. Und bei diesem Essen, bei diesem gemeinsamen Passafest, dort hat Jesus das Abendmahl eingesetzt, wo er Brot und Wein hat genommen und hat gesagt, das ist das Zeichen vom neuen Bund, wo mit euch geschlossen wird. Nach dem Fest, in einem kleinen Kreis, war der Verrat von Judas. Der Judas, der für 30 Silberstück den Standort von Jesus, den Hohepriester, verraten hat. Er ist verhaftet worden im Garten Gethsemane und in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion, kann man sagen, vom jüdischen Hohen Rat zum Tod verurteilt worden. Die Römer hatten immer Angst gehabt, dass die Juden irgendwann einen Aufstand machen. Und haben darum den Juden Schritt für Schritt Recht entzogen zur Selbstverwaltung. Und ungefähr 3 Jahre vor dem Tod von Jesus hat Pilatus am Sanhedrin, das ist der Hohe Rat der Juden, das Recht entzogen, Todesurteil zu vollstrecken. Wäre Jesus 3 Jahre früher gekommen, hätte sie ihn gesteinigt. Aber jetzt haben sie das Recht nicht mehr. Und das ist der Grund, warum sie ihn zum Pilatus bringen. Und dass sie ja dort auch sagen, wir dürfen niemanden hinrichten. Der Pilatus, mehr aus dem Druck heraus und der Angst vor der Menge, fällt das Todesurteil. Jesus wird aus der Stadt rausgeführt, zu einem kleinen Hügel, der aussieht wie der Oberteil von einem Schädel. Darum heisst er Golgatha oder eben Schädelstätte. Und wird dort mit 2 Verbrechern, die sie auch noch gerade wollten kreuzigen, hingerichtet. Es ist sehr, sehr naheliegend, dass gleichzeitig, wie vor dem Tor die Hinrichtung stattfindet, im Tempel innen die Passalämmer geschlachtet werden. Das ist sehr, sehr naheliegend, dass es gleichzeitig stattgefunden hat. Jesus wird gekreuzigt, nach römischer Sitte, um es mal so zu sagen. Und in dem Moment, wo er stirbt, zerreißt im Allerheiligsten der Vorhang. Zu diesem Vorhang muss man wissen, dass der Tempel mehrere Bereiche hatte. Die äußersten Bereiche, wo die Heiden hin dürfen. Denn der innere Vorhof, wo den männlichen Juden vorenthalten war. Das Heiligtum, wo nur die Priester hin dürfen. Und innerhalb vom Heiligtum hat es einen Vorhang gehabt, wo das Allerheiligste abgetrennt hat. Und dort hinein hat nur der Hohepriester dürfen, und das nur einmal im Jahr. An Yom Kippur, am grossen Versöhnungstag. Im Judentum hat man gelehrt, dass im Allerheiligsten die Präsenz Gottes ist. Dort wohnt Gott, er ruht über den Cherubengel von der Bundeslade. Die Bundeslade war nicht mehr dort, die ist verloren gegangen während dem babylonischen Exil. Aber der Glaube, dass Gott dort innen präsent ist und sicher auch war, der war noch sehr lebendig. Beim Tod von Jesus zerreißt jetzt der Vorhang, der die Präsenz Gottes von den Menschen trennt, von oben nach unten. Das bedeutet, mit dem Tod von Jesus wird das Hindernis entfernt, wo die Menschen von Gott trennt. Mit dem Tod von Jesus ist der Weg zu Gott frei geworden. Und wenn man das Ganze mal so auseinanderhüttelt und nebeneinander legt, dann sieht man einige Gemeinsamkeiten zwischen dem ersten Passa und der Hinrichtung von Jesus in Jerusalem. Und ich denke, es sind genau die Parallelen, die der Johannes, die am Johannes Recht geben, wenn er sagt, siehe, das ist das Opferlamm Gottes. Denn die Passalämmer im Alten Testament sind nichts anderes als ein Abbild für Jesus. Passa dient als Vorlage für die Passion. Vielleicht dient das auch darum, also ähnlich. Es gibt mehrere Parallelen. Vielleicht habt ihr herausgehört, die Lämmer mussten fehlerlos sein. Das heisst, sie nicht dürfen nicht lahm sein, sie nicht dürfen nicht verkrüppelt sein, sie nicht dürfen nicht zerschnitten sein an den Ohren, sondern sie mussten rein und fehlerlos sein. Und genauso sagt man ja auch über Jesus, dass er sündlos, fehlerlos war. Da haben wir also eine erste wichtige Parallele. Dann habe ich so betont, dass man am Passalam keine Knochen hat dürfen brechen. Jetzt ist es so, dass Jesus am Tag, am Freitag ist gestorben. Am Samstag ist der jüdische Sabbat, das ist der heilige Tag. Und die Juden wollten nicht, dass die Toten am Sabbat noch dort oben hängen. Und sie sind darum zum Pilatus gegangen und haben gesagt, wärst du so freundlich, das Verfahren ein bisschen zu beschleunigen. Und das hat man damals nicht unbedingt gern gemacht, weil das ja genau der Sinn an der Kreuzigung, dass sie eben nicht schnell geht. Wenn man den Prozess vom Sterben hat beschleunigen wollte, dann hat man den Hingerichteten die Beine gebrochen. Denn Kreuzigung, der Tod am Kreuz, ist durch Ersticken eingetreten. Wenn die Menschen sich nicht mehr aufziehen zum Atem holen, sie sind abgesunken, der Brustkorb ist zusammengedrückt worden und sie sind erstickt. Die Beine helfen natürlich beim Aufrichten. Doch mit gebrochenen Beinen funktioniert das nicht mehr. Darum hat man diesen Zwenen, die alle dort gehangen sind, die Beine gebrochen. Aber Jesus war aufgrund der Geiselung schon so ausgelaugt, dass er schneller gestorben ist als alle anderen am Kreuz. Und darum haben sie seine Beine nicht gebrochen. Das lesen wir genauso im Matthäus-Evangelium. Auch hier eine interessante und auffallende Parallele zu den Passalämmern. Der Todesengel ist wegen dem Blut von diesen Lämmern vorbeigegangen. Das Gericht ist vorbeigezogen. Und genauso lässt auch das Blut von Jesus das Gericht an einem noch vorbeigehen. Nur über das Blut von Jesus haben wir die Möglichkeit, am Gericht von Gott zu entgehen und Gnade zu finden. Passalämmer haben Leben gerettet. Sie haben die Erstgeborenen von den Hebräern gerettet. Und genauso rettet der Tod von Jesus nicht nur die Erstgeborenen, sondern alle Menschen. Die Passalämmer haben Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und der Tod von Jesus befreit uns aus der Sklaverei von der Sünde. Paulus reitet auf diesem Thema endlos um, wo er sagt, wir sind Sklaven von der Sünde, wir müssen immer wieder das Böse tun und das Böse wird uns unseren Lohn geben. Und durch Jesus sind wir aus dieser Sklaverei befreit und können frei sein. Das sind nur ein paar von den Parallelen, wir könnten noch mehr raussuchen. Doch mir fällt auf, es gibt noch eine. Und die ist mir besonders wichtig. Sowohl die Passalämmer als auch Jesus sind nur dann wirksam, wenn eine Reaktion der Menschen stattfindet. Die Hebräer mussten das Widersinnige machen und ihre Türfesten mit Blut bestreichen. Ihre Reaktion, ihre Handlung hat erst dazu geführt, dass das Blut seine befreiende Wirkung entfaltet hat. Und genauso ist das Blut von Jesus nur wirksam, wenn man es im Glauben annimmt. Wenn man sagt, ja, ich nehme das Opfer für mich in Anspruch, ich will das glauben und ich will meine Hoffnung darauf bauen, dann entfaltet das Blut seine Wirksamkeit. Passa soll man alle Jahre feiern, um sich daran zu erinnern. Und vor seinem Tod hat Jesus ein neues Fest eingeführt, damit sich die Menschen daran erinnern, was mit Jesus wird passieren. Mit dem Abendmahl tun wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Blut von Jesus uns die Befreiung aus der Sünde hat gegeben. Wir feiern es mehr als einmal im Jahr und das ist auch gut so. Wir feiern das Abendmahl feiern als Zeichen von unserem Glauben. Wenn wir das feiern, wenn wir den Saft und das Brot entgegennehmen, dann tun wir damit unseren Glauben und unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass das Blut von Jesus auch in unserem Leben seine befreiende Wirkung möge entfalten. Und genau darum tun wir das Fest, das Abendmahl, anschließend miteinander feiern. Amen.